die Patienten, die liegen nachts im Bett und winden sich vor Schmerzen. Zum Teil laufen die auf die Straße, weil das nicht auszuhalten ist. Und weil das Ganze so ein bisschen nach Wirbelsäule klingt, gehen solche Patienten sehr oft zunächst zum Orthopäden. Wenn man aber dieses Krankheitsbild kennt, kann man sehr schnell auf die Radikulitis kommen. Wenn das Nervenwasser normal ist, dann haben sie keine späte Neuroborreliose vorliegen. Die Vorstellung, die dort verbreitet wird, dass es eine Lyme-Borreliose geben kann ohne positive Serologie, und zwar nicht nur in der Frühphase, wie ich das vorhin skizziert habe, sondern über längere Verläufe, das ist patientengefährdend. Das ist abzulehnen. Und da müssen wir ganz klar sagen, dass das nicht zu empfehlen ist. Ganz im Gegenteil, das richtet Schaden an.
Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Von Amboss, der Wissensplattform, praxisrelevant, leitliniengerecht und unabhängig. Heute mit einer Folge zum Thema Borreliose. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Vor gar nicht allzu langer Zeit, im März dieses Jahres, nach unserem Podcast zur FSME, da gingen einige Zuschriften bei uns ein, in denen ihr euch gewünscht habt, Mensch, mach doch mal eine Folge zur Borreliose. Und das fanden wir eine ziemlich gute Idee, weil die Borreliose ist ja eine dieser Erkrankungen, die sich auf ganz verschiedene Weise manifestieren können, und solche Krankheiten, die machen ja für gewöhnlich die Diagnostik schwer. Aber die Diagnostik der Borreliose ist überhaupt nicht schwer. Das sagt zumindest unser heutiger Experte, Professor Sebastian Rauer. Er ist leitender Oberarzt der Neurologie am Uniklinikum Freiburg und außerdem federführender Autor der DGN-Leitlinie Neuroborreliose. Er erklärt uns heute, wie man Symptome korrekt einordnet und welche Untersuchungen dann die Diagnose auf feste Beine stellen. Und außerdem sprechen wir über das sogenannte PTLDS, das Post-Treatment Lyme Disease Syndrome. Das ist ein umstrittenes Krankheitsbild, über das einige Fehlinformationen im Netz kursieren, und da sind sehr viele Menschen verunsichert und suchen Hilfe außerhalb der Schulmedizin. Auch darüber sprechen wir heute, wie kann man da Vertrauen zurückgewinnen. Professor Rauer, unser Publikum kennt Sie ja bereits aus dem Podcast zur FSME. Vielen Dank, dass Sie heute nochmal zu Gast im Amboss Podcast sind.
Ja, schönen guten Tag, sehr gerne.
Borrelia burgdorferi, Borreliose, können Sie uns da vielleicht einen kurzen Steckbrief geben? Was sind das für Erreger und was ist das für eine Krankheit?
Ja, das ist ein Erreger, ein Bakterium, ein spiralförmiges Bakterium, gehört zu den Spirocheten. Und das Besondere an diesen Erregern ist, dass die sich sehr langsam teilen. Also die haben eine Generationszeit von ungefähr 24 Stunden und dass sie auch extrem hohe Ansprüche an das Medium stellen, in dem die leben. Also dass sie so einfach in der Umgebung überleben, das ist von deren Ansprüchen gar nicht möglich. Und deshalb ist auch der Übertragungsweg komplex. Sie werden eben durch Zeckenstiche übertragen. Und entsprechend diesem langsamen Generationszyklus ist es so, dass auch die Symptome sich in der Regel über Tage entwickeln. Also es ist eben so, dass auch die Inkubationszeit Tage dauert. Das ist also eine Krankheit, die so eine gewisse klinische Trägheit an den Tag legt.
Also eine zeckenübertragene Erkrankung. Bei der FSME, da war es der Holzbock, Ixodes ricinus. Wie sieht das bei den Borrelien aus?
Genau, das ist der gleiche Vektor. Es ist in Europa auch der Holzbock, Ixodes ricinus, der die Borrelien überträgt. Im Unterschied zur FSME, die ja sehr schnell nach einem Zeckenstich übertragen werden kann, ist es bei der Borreliose so, dass die Zecken viele Stunden saugen müssen. Man ging früher von 24 Stunden Minimalsaugdauer aus, um die Borrelien zu übertragen. Heute spricht man eher von 16 Stunden. Aber dieser Unterschied zur FSME beinhaltet auch die Chance, dass man, wenn man sich absucht nach dem Aufenthalt im Grünen, in der Natur, und die Zecken findet, auch wenn die dann schon gestochen haben, hat man eine sehr, sehr gute Chance, eine Infektion mit den Borrelien dadurch zu verhindern.
Wir hatten es ja bei der FSME schon kurz gehört, ne? Die FSME-Viren, die sind direkt in den Speicheldrüsen der Zecke, und die Borrelien, die leben woanders in der Zecke, ne? Erstmal
im Enddarm der Zecke, und es dauert eine Zeit lang, ehe die sozusagen transportiert werden und tatsächlich dann in den Wirt übertragen werden.
Jetzt nehmen wir mal an, wir haben es nicht sofort gemerkt und die Borrelien, die Spirocheten, übertragen sich auf den Menschen. Was geschieht dann im Körper, sobald die Erreger übertragen sind?
Gut, die Erreger infizieren Gewebe. Die haben eine Affinität, besonders zur Haut. dann auch in geringerem Maße zu Gelenksgewebe oder Knorpelgewebe und auch zu den Nerven. Und dort können die sich vermehren und können dann das Gewebe durch ihre Invasion schädigen und indem sie auch Entzündungsmediatoren freisetzen, indem sie das Immunsystem lokal aktivieren. Oft kommt ja ein großer Teil der Symptome durch die Infektabwehr dann des Immunsystems zustande.
Also die sind dann erstmal in der Haut?
Genau, in der Haut, dort dringen sie ein und die Haut ist im Grunde das Organ, was am häufigsten durch die Lyme-Borreliose betroffen ist. Also man kann sagen, 90-95% aller Infektionen betreffen die Haut. Das ist dann die Wanderröte oder das Erythema migrans. Das ist diese sich kreisförmig ausbreitende Hautrötung, wie ein roter Ring, der in der Mitte dann langsam abblasst. Und das ist dann das charakteristische Zeichen und mit Abstand die häufigste Manifestation der Borreliose.
Wie viele von denen, die gestochen werden, zeigen denn überhaupt Infektionssymptome?
Gut, da gibt es unterschiedliche Schätzungen und das ist gar nicht so einfach zu sagen, dass man jetzt sagen kann, das statistische Risiko ist 1 auf 100 oder 1 auf 20, weil das extrem stark davon abhängig ist, wie die Durchseuchung der Zecken ist. Und das ist auch wieder lokal sehr, sehr unterschiedlich, liegt eben an der Vegetation oder auch an den Tieren. Und da sehen wir sehr, sehr große Schwankungen. Also es gab Schätzungen, die gesagt haben, es kommt 1 auf 20 bis 1 auf 100 zur Infektion, aber das ist extrem grob und am Ende unzuverlässig.
Das erklärt also die weiten Ranges. Wir haben jetzt bei uns im Amboss-Kapitel 1,5-6% drinstehen als Infektionsrate. Jetzt würde mich interessieren, von denen, die dann eine Infektion entwickeln, wie viele von denen zeigen dann wirklich Zeichen einer Lyme-Borreliose?
Ja, das ist dann die Manifestationsrate, die man hier nennt. Auch da sind wieder sehr große Schwankungen. Man sagt so bis zu einem Drittel, die sich dann klinisch manifestieren. Aber auch da denke ich, das sind auch wieder sehr grobe Schätzungen, von denen ich nicht so viele halte. Es ist halt, man muss sich auch überlegen, wie man das methodisch erheben will. Man hat ja nach Zeckenstichen Serokonversionsstudien gemacht. Und darauf beruhen dann sozusagen die sogenannten Infektionsraten. Und natürlich ist die Manifestationsrate da nochmal deutlich bis zu einem Drittel drunter. Aber nochmal, also das sind zum Teil lokal durchgeführte Studien. Wir haben die unterschiedlichen Saugdauern. Also das ist mit so viel Unsicherheiten behaftet, dass ich selber nicht so ein großer Freund davon bin, das zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Also das finde ich nicht so hilfreich.
Alles klar, was man aber natürlich feststellen kann und auch sicher feststellen kann, ist die Inzidenz. Ne? Ist denn die Borreliose eine häufige Erkrankung?
Ja, wenn Sie die Inzidenz ansprechen, dann sehen Sie genau das, was ich eben gesagt habe. Die wird in Deutschland angegeben zwischen 0,5 und 138 auf 100.000. Also das sind die Erhebungen. Da sehen Sie jetzt einen so großen Range. Damit können Sie jetzt erkennen, mit welchen Sicherheiten die Zahlen behaftet sind, was Infektionsraten und Manifestationsraten nach Zeckenstichen angeht. Es ist sogar so, dass die Fallzahlen strittig sind. Da gibt es sehr breite Schätzungen, weil die Borreliose ist ja im Unterschied zur FSME nicht in allen Bundesländern meldepflichtig. Und so gibt es Schätzungen von Fallzahlen, die von 60.000 Fällen in Deutschland pro Jahr ausgehen. Im Vergleich zu anderen Schätzungen, die von ungefähr 200.000 Fällen ausgehen. Auch da haben Sie wieder eine große Spanne, die diese ganzen epidemiologischen Fragen beleuchten oder auch die Unsicherheiten hier darstellen. Aber ich glaube, so zwischen 60.000 und 200.000, also da irgendwo dazwischen wird es liegen. Ich denke eher am unteren Rand dieser Schätzung. Es gab mal eine ältere Publikation, die sich auf Krankenkassendaten berufen hat. Da kam man auf 1 Million Fälle pro Jahr. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Also durchaus auch in der Epidemiologie eine Erkrankung, die sich im Graubereich gerne bewegt. Das ist ja in der Klinik ganz genauso. Die macht es einem nicht so ganz leicht und zeigt viele verschiedene Symptome zu verschiedenen Zeitpunkten. Da gibt es ja drei verschiedene Stadien, die sich abgrenzen lassen. Bevor wir in die Fallbeispiele reinkommen, was sind das denn für verschiedene Stadien, die wir im Verlauf der Borreliose sehen?
Ja, also vorneweg möchte ich sagen, dass die Stadieneinteilung letztendlich eher inzwischen einen akademischen Charakter hat, weil sie für die klinische Praxis oder die allgemeine Praxis kaum noch eine Rolle spielt, da es kaum Patienten gibt, die drei Stadien durchlaufen. Prinzipiell gibt es solche Stadien, aber nochmal in der Praxis sehen wir die praktisch nicht, dass ein Patient solche Stadien durchläuft. Deshalb haben wir im Grunde auch die Einteilung geändert. Wir sprechen jetzt nicht mehr von Stadium 1, 2 oder 3 in der Klinik, sondern wir sprechen von den Frühstadien und von den späten Stadien der Borreliose und haben in dem Kontext, weil das immer sehr viel zu Missverständnissen geführt hat, auch den Begriff chronische Borreliose, zumindest was die Neuroborreliose angeht, verlassen. Dennoch kann man die Stadien beschreiben. Also es gibt das Frühstadium oder Stadium 1. Das ist, bildet sich lokal in der Haut die Infektion aus, da wo gestochen wurde, eben durch die wandernde Röte, die sich da kreisförmig von der Einstichstelle ausbreitet. Und das ist ein pathognomonisches Bild im Grunde. Da haben wir oft noch gar keine systemische Immunantwort, also keine Antikörperbildung. Dann gibt es das Stadium 2. Das ist das Stadium der frühen Dissemination. Hier kommt die Neuroborreliose oft ins Spiel, weil sich die Erreger schon ausgebreitet haben im Körper und eben eventuell das Nervensystem befallen haben. Da kann es dann zu einer Nervenwurzelentzündung kommen. Es gibt aber auch eine Ausbreitung sozusagen im Körper, dass es dann zu multiplen Erythemen kommt, also zu vielen Erythemen, die dann an verschiedenen Stellen des Körpers aufgetreten sind durch eine Ausbreitung des Erregers im Körper. Das sind dann nicht ganz viele Zeckenstiche gewesen. Auch in dem Stadium kann es zu einer Gelenksentzündung bereits kommen. Und dann gibt es das dritte Stadium, das ist das Spätstadium, früher auch oft chronisch genannt. Im Nervensystem ist das typischerweise dann Entzündung oder Manifestation im Bereich des Rückenmarks, also eine Myelitis oder eine Enzephalitis. Also da kann es zu all den Manifestationen kommen, die sozusagen an diesen Endorgan entstehen können oder auch einer chronischen oder lang verlaufenden Arthritis kann es auch kommen oder eben zu der sogenannten Acrodermatitis chronica atrophicans. Das ist so eine livide Hautverfärbung mit einer Hautatrophie, also trophischen Störung, die charakteristisch ist und auch zu langanhaltenden Schäden führt. Und das Charakteristische an dem Spätstadium ist, dass das eben über viele Monate sehr, sehr langsam schleichend progredierend verläuft. Das sind die drei Stadien.
Wir gehen da auch gleich noch ran anhand von Fallbeispielen. Vielleicht jetzt noch eine Frage davor. Sie haben gesagt, man hat das ja jetzt klinisch so ein bisschen verlassen. Wie ist das denn aufgeteilt? Sind jetzt Stadium 1 die lokale Frühmanifestation, die frühe Dissemination früh und Stadium 3 dann spät? Oder wie gehen diese ehemals drei Stadien jetzt in diesen zwei Unterscheidungskriterien auf?
Ja, es ist so, wir subsumieren jetzt Stadium 1 und 2 im Wesentlichen in die frühe Lyme-Borreliose. Und das Stadium 3 in die späte Lyme-Borreliose. Das ist so die gängige Erklärung. Und mit Abstand ist die frühe Lyme-Borreliose die häufigere Manifestation, mit sehr, sehr großem Abstand. Also wir sprechen hier von 95% der Fälle ungefähr gegenüber maximal 5 oder sogar vielleicht noch darunter der späten Lyme-Borreliose.
Um jetzt diese Fülle an Symptomen, die Sie schon geschildert haben und Manifestationsmöglichkeiten ganz gut einordnen zu können, würde ich vorschlagen, halten wir uns jetzt für den Podcast an diese akademische Einteilung, an diese drei Stadien und würden da vielleicht direkt mal in ein Fallbeispiel hineingehen. Sagen wir, Sie sind Hausarzt, waren Sie ja beim letzten Mal schon bei der FSME und bei Ihnen stellt sich eine Patientin vor, wurde von einer Zecke gestochen, sagen wir 34 Jahre alt. Wie würde die sich jetzt in diesem Stadium 1, in dieser frühen Manifestationsform vorstellen? Was hätten wir da für eine Patientin vor uns?
Ja, die hätte einen Zeckenstich gehabt, hätte gesagt, sie hat die Zecke entfernt. Wie lange die Saugdauer war, kann sie nicht genau sagen, weil sie nicht genau weiß, wann die Zecke begonnen hat zu saugen. Aber irgendwann hat sie die bemerkt, dann entfernt. Dann war gar nichts, dann ging es ihr gut. Und nach mehreren Tagen, sagen wir 3-4 Tagen, hat sie eine Rötung bemerkt im Bereich des Zeckenstiches und diese Rötung war relativ unspektakulär und hat sich über weitere mehrere Tage langsam ausgebreitet. Also da ist jetzt so ein roter Fleck, hat lokal etwas gejuckt, aber nicht sehr dramatisch und hat sich in den darauffolgenden Tagen dann weiterhin ausgebreitet und fängt in der Mitte an, etwas abzublassen. Und das wäre sozusagen eine ganz typische Geschichte von eines Erythema migrans.
Aber Fieber oder Ähnliches hat die da jetzt noch gar nicht in der Situation?
Nee, es gibt schon auch Allgemeinbeschwerden, die sind aber sehr undramatisch. Häufig fehlen die aber auch. wenn allgemeine Beschwerden auftreten, müssen wir davon ausgehen, dass sozusagen der Prozess schon so ein ganz bisschen systemisch geworden ist. Ne? Aber das ist sehr, sehr unspektakulär.
Wir haben natürlich bei uns im Amboss-Kapitel auch einige Bilder von dem Erythema migrans, wer da reinschauen will. Link in den Shownotes.
Ja, das hilft auf jeden Fall, wenn man sich so ein paar Bilder anguckt. Und wenn man da mehrere charakteristische Bilder gesehen hat, ist man gut ausgerüstet, um sozusagen da die zukünftig zu erkennen.
Kriegen aber nicht alle, ne?
Nee.
Das Erythema migrans.
Nein, vollkommen richtig. Da sind wir wieder bei der Stadieneinteilung, dass viele Patienten kriegen eine Neuroborreliose, also die wir in der Regel zum Stadium 2 zählen, also nicht zur lokalisierten Frühinfektion. Und es ist so, dass rund nur 35 bis knapp die Hälfte der Patienten mit einer Neuroborreliose in den Erhebungen überhaupt ein Erythema migrans in der Vorgeschichte hatten. Entweder wurde es nicht gesehen, aber meistens wird das erkannt, das Erythema migrans. Und da kommt es dann wahrscheinlich über eine axonale Wanderung an den Nerven entlang gar nicht zur Hautinfektion, sondern zum direkten Nervenbefall.
Okay, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Wenn wir jetzt aber erstmal in diesem frühen Stadium nur das Erythema migrans sehen, dann ist die Diagnose ja eigentlich schon gestellt, ne? Das ist ja eine Blickdiagnose.
Das ist richtig. Das Erythema migrans gilt als pathognomonisch, wenn es charakteristisch ist. Und da brauche ich keine weitere Diagnostik, da brauche ich auch keine Antikörpertestung, also keine Serologie veranlassen, sondern hier muss ich einfach antibiotisch gezielt behandeln. Dann geht das auch wieder weg.
Das heißt, Sie würden jetzt hier gar keine Serologie starten?
Nö, weil es hat keine Konsequenz. Nicht? Wenn die Serologie negativ ist, behandle ich trotzdem antibiotisch.
Die Serologie kann in diesem Stadium jetzt negativ sein?
Ja, das gibt es. Und man würde sagen, das ist einfach zu früh dann. Es ist zu lokalisiert. Und dann würde man auf jeden Fall auch antibiotisch behandeln. Insofern brauchen Sie beim Erythema migrans nicht zwingend die Serologie machen.
Okay, alles klar. Also bei Erythema migrans ist die Sache eigentlich total klar. Was geben Sie da für ein Antibiotikum?
Doxycyclin. Man kann aber auch Cephalosporine geben. Doxycyclin 200 Milligramm am Tag ist eine sehr gute Option.
Jetzt mal angenommen, das Erythema migrans zeigt sich nicht und die Patientin berichtet von einem Zeckenbiss. Starten Sie dann eine Serologie?
Nein. Also die hat keine Beschwerden sozusagen und hat einen Zeckenstich. Ja, dann ist es auch einfach, also wenn jemand einen Zeckenstich hatte und kommt dann aus Sorge zum Arzt, weil Angst hat, dass er sich mit irgendwas infiziert haben zu können, dann würde ich sagen, wir beobachten das Ganze. Also da würde ich definitiv nichts unternehmen.
Und was dann noch auftreten kann in diesem frühen Stadium des lokalen Befalls, das sind so rötlich-bläuliche Knoten, meistens solitär, selten aber auch disseminiert und zwar an ganz speziellen Stellen, zum Beispiel am Ohrläppchen oder an den Mamillen. Und da handelt es sich um die sogenannte Lymphadenosis cutis benigna, eine weitere Manifestationsform der Borrelien in diesem frühen lokalen Manifestationsstadium. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ja oft auch assoziiert mit der Nähe zum Zeckenstich sozusagen. Das kann man oft finden. Hier würde ich dann aber auch eine Serologie machen, weil das eben nicht so vom Bild her, von der Morphologie her nicht so eindeutig ist wie das Erythema migrans. Da gibt es andere Differentialdiagnosen. Und je nachdem, wie gut das zeitlich mit dem Zeckenstich oder auch örtlich assoziiert ist, könnte man aber auf Verdacht schon eine Antibiotikabehandlung beginnen. Oder umgekehrt sagen, ich will da mehr Sicherheit, ich mache erstmal die Serologie. Aber wenn ich keine gute andere Erklärung habe, dann würde man beginnen. Und das kann eben auch noch eine frühe lokale Infektion sein und die Serologie noch nicht eindeutig ist, dann würde man hier nach 4 Wochen eine Verlaufsserologie machen, um da mehr Sicherheit zu erlangen.
Okay, also nur, dass ich nochmal richtig verstanden habe. Also wir sehen jetzt diese rot-bläulichen Knoten, diese Lymphadenosis und machen eine Serologie. Wenn die dann positiv ist, legen wir los mit der Antibiotikatherapie.
Ja.
Wenn die Serologie nicht positiv ist, IgM und IgG negativ?
Ja, dann muss man nicht unbedingt gleich behandeln, sondern dann könnte man auch sagen, wir beobachten das Ganze, machen eine Differentialdiagnostik und wiederholen die Serologie nach 4 Wochen. Und wenn sich dann da keine Serokonversion einstellt, dann ist es was anderes. Das ist jetzt auch keine Erkrankung, die sozusagen brandgefährlich ist oder so, oder wo sie unter Zeitdruck stehen.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, bei unserer Patientin ist IgM schon positiv. Sie hat diese Lymphadenosis, das Erythema migrans ist nicht da gewesen, sonst hätten wir ja keine Serologie gemacht. Aber wir haben jetzt diesen positiven IgM-Wert. Kann ich den als Verlaufsparameter nutzen, um dann zu schauen, wie gut die Antibiotikatherapie anschlägt?
Das wird generell nicht empfohlen, dass man die Borrelien-Serologie als Verlaufsparameter nimmt. Wenn die Serologie zum klinischen Verlauf passt, dann kann man sie nehmen. Nur wenn sie nicht passt, dann ist es schwierig mit der Serologie. Das Problem ist nämlich, es gibt je nach Erhebung Schätzungen, dass die IgM-Antikörper auch persistieren können, auch langfristig über viele Jahre. Und die IgG-Antikörper auch nach Ausgeheilt der Borreliose, jetzt egal, wo sie sich manifestiert hat, eben auch sehr, sehr lange persistieren können. Also die Serologie bei der Borreliose ist generell nicht geeignet, um den Therapieverlauf zu monitoren. Und sie ist auch nicht geeignet, um klinisch untypische Manifestationen der Lyme-Borreliose als Manifestation zu belegen. Das liegt daran, wir haben in der gesunden Bevölkerung eine hohe Zahl von sogenannten seroprävalenten Antikörper befunden. Also je nach Erhebungsmethode oder auch regional unterschiedlich, haben wir bei 3-20% der gesunden Bevölkerung sogenannte seroprävalente Antikörper im Blut. Die können wir feststellen. Das ist auch einer der Gründe, warum manchmal gesagt wird, die Diagnostik der Borreliose sei schwierig. Dem möchte ich übrigens widersprechen, ganz deutlich.
Sicher schon mal eine der heutigen Take-Home-Messages. So viel für den Moment zu dieser lokalen frühen Manifestationsform, Stadium 1. Wir merken uns Erythema migrans, Lymphadenosis cutis benigna, die können da lokal auftreten. Stadium 2, das wäre jetzt die frühe disseminierte Infektion. Da sind wir nicht mehr lokal, sondern da geht es dann wirklich den ganzen Körper betreffend. Das ZNS kann betroffen sein, akute Neuroborreliose, aber auch beispielsweise Herzgewebe, die Lyme-Karditis, auch die kann in diesem frühen disseminierten Stadium der Infektion, diesem Stadium 2, auftreten. Was für eine Patientin hätten wir da vor uns sitzen? Nehmen wir mal an, bei der hat sich früh lokal nichts gezeigt.
Ja, im Stadium 2 ist mit einer gewissen Häufigkeit an eine Neuroborreliose zu denken und eine der sehr häufigen Manifestationen ist die Facialisparese, die periphere Facialisparese, die auch in einem relevanten Anzahl doppelseitig auftritt. Und bei der doppelseitigen peripheren Facialisparese, da kann man sagen, ist die Neuroborreliose als Ursache eine extrem wahrscheinliche Diagnose. Das sehen wir bei der idiopathischen Facialisparese in der Regel nicht. Und da ist zwingend eine Liquoruntersuchung indiziert. Also aus meiner Sicht ist bei jeder peripheren Facialisparese eine Liquoruntersuchung indiziert, um eben eine Neuroborreliose abzugrenzen.
Geht das schnell, diese Facialisparese? Wie schnell entwickelt sich die?
Die entwickelt sich auch innerhalb von wenigen Tagen. Also schnell geht bei den meisten Borrelieninfektionen eigentlich gar nichts.
Also doppelseitige periphere Facialisparese, starker Hinweis auf eine akute Neuroborreliose. Was können noch für Symptome auftreten?
Ja, analog zum Nervus facialis können auch Spinalnerven betroffen sein. Also es kommt dann zu einer Radikulitis. Und da können im Grunde auch oft in topografischer Nähe zum Zeckenstich, also im Armbereich oder auch im Bereich der unteren Extremitäten, aber auch im Stammbereich, kann es eben zu dieser Nervenwurzelentzündung, der sogenannten Radikulitis, kommen. Dann sprechen wir vom klassischen Bannwart-Syndrom. Und das ist dadurch charakterisiert, dass diese Patienten in der Regel nächtliche Schmerzen haben, die segmental, so ähnlich wie bei der Gürtelrose, ausstrahlen, also in die Segmente der betroffenen Nervenwurzeln. Und diese Manifestationen kann man im Grunde auch relativ gut durch die Anamnese erkennen, weil die Schmerzen eine sehr deutliche nächtliche Betonung zeigen. Und die Patienten, die liegen nachts im Bett und winden sich vor Schmerzen. Zum Teil laufen die auf die Straße, weil das nicht auszuhalten ist. Und die herkömmlichen, also die peripheren Schmerzmittel, Aspirin, Paracetamol, Metamizol, Ibuprofen, Diclofenac, die helfen in diesen Situationen nur sehr, sehr gering. Und die werfen da genug von ein. Interessanterweise, weil das Ganze so ein bisschen nach Wirbelsäule klingt, gehen solche Patienten sehr oft zunächst zum Orthopäden und dann werden Bilder gemacht und bei vielen Leuten findet man ja auch so leichte degenerative Veränderungen, wo man dann nicht sicher ist, ist hier tatsächlich eine mechanische Irritation der Nervenwurzel die Ursache der Beschwerden. Und das sind Patienten, die manchmal tatsächlich auch relativ lange Odysseen hinter sich haben, weil sie mehrere Wochen diese nächtlich betonten Schmerzen haben. Und wenn man aber dieses Krankheitsbild kennt, kann man sehr schnell auf die Radikulitis kommen. Und da macht man dann eine Liquoruntersuchung. Da kann man dann die entsprechende Zellzahlerhöhung und die Antikörper im Liquor feststellen. Und dann ist es so, dass die Beschwerden recht rasch auf die antibiotische Therapie ansprechen. Also die Schmerzen werden rasch besser. Typischerweise ist es so, dass die Schmerzen am Tag eben viel geringer ausgeprägt sind. Und wenn sich die Patienten bewegen, also in Bewegung sind, irgendwie auch weniger wahrgenommen werden. Das ist ein sehr, sehr charakteristisches Bild.
Warum ist das so? Weiß man das? Warum ist das vor allem nachts?
Es gibt Spekulationen, ob das was mit den zirkadianen Cortisonrhythmus zu tun hat, aber das ist letztendlich alles spekulativ. Ne? Spielen vielleicht auch ein bisschen Ablenkungsdinge eine Rolle, aber typisch eben in Bewegung weniger. Und das ist ja bei neuroorthopädisch bedingten Beschwerden genau umgekehrt. Ja? Wenn Sie da in körperliche Bewegung ran, dann haben Sie häufig hier eine Zunahme. Nicht immer, aber schon tendenziell häufiger. Und wenn dieses Stadium länger anhält, dann kann es im weiteren Verlauf tatsächlich auch zu radikulären Lähmungen, dass dann die Muskeln von den entsprechenden Nervenwurzeln versorgt werden und gelähmt sind und entsprechend ist tatsächlich auch erhebliche Paresen auftreten, erhebliche Behinderungen auftreten. Also das spielt sich aber alles im Bereich von wenigen Wochen dann.
Dann hätten wir das Vollbild des Banwart-Syndroms, ne? Wenn wir jetzt auch noch diese Paresen hätten, diese Extremitätenparesen und zusätzlich diese radikulären Schmerzen, die vor allem nachts auftreten und eben Hirnnervenausfälle, wir haben es ja gehört, doppelseitiger Nervus facialis peripher, dann hätten wir alle Symptome, die zum Banwart-Syndrom gehören.
Genau, es können mehrere Nervenwurzeln betroffen sein, es gibt auch eine Mononeuritis, gibt es auch und analog der Nervus facialis, das ist im Grunde auch eine Nervenwurzelentzündung im Hirnnervenbereich. Ja. Und beim Facialis ist es so, da sind Schmerzen eben nicht typisch.
Können Sie vielleicht nochmal die Red Flags für unsere Kollegen aus der Ortho zusammenfassen? Wann sollte man an ein Banwart-Syndrom, an eine Neuroborreliose denken?
Ja, wenn wir diese sehr deutliche nächtliche Betonung der Beschwerden haben. Und wenn wir das Schlechte ansprechen auf die sogenannten peripheren Schmerzmittel, also nicht-steroidale Antiphlogistika haben, also wenn wir dieses Bild sehen und die Patienten, wenn man fragt, erzählen das auch oft spontan und wenn man kein eindeutiges Korrelat in der Bildgebung hat, dass die Nervenwurzel, die man aufgrund der Klinik vermutet, nicht wirklich ein überzeugendes Korrelat hat. Also ich habe schon eine Patientin gesehen, die sollte neurochirurgisch operiert werden an der Nervenwurzel, weil man einfach da eine Verengung in dem Neuroforamen gesehen hat. Und also die sich dann dagegen entschieden hat und dann hat man den Liquor gemacht aufgrund der passenden Klinik und hat dann festgestellt, oje, das ist ja tatsächlich nicht die Neuroforamenstenose. Ja? Also solche Sachen kommen durchaus vor. Und Red Flag ist die nächtliche Betonung, die krass im Vordergrund stehenden Schmerzen, nicht durch Bewegung triggerbar. Wenn sowas vorliegt, sollte man zumindest mal die Borrelien-Serologie im Blut machen, wenn die positiv ist, zwingend den Liquor machen. Aber wenn die Klinik sehr typisch ist, auch schon allein aufgrund der Klinik eine Liquor-Untersuchung machen.
Würden Sie da auch direkt dann schon bei so einer ganz klaren nächtlichen radikulären Schmerzsymptomatik mit einer Antibiotikatherapie starten, ohne Serologie?
Nee, das Ganze, wie gesagt, spielt sich ja alles über wenige bis mehrere Wochen ab oder zumindest über viele Tage. Also da bin ich der Meinung, hat man immer noch die Zeit, erst den Liquor zu machen und nachzuschauen, weil es gibt auch Situationen mal, wo das nicht stimmt und ich finde, eine Antibiotikatherapie sollte man nicht einfach dann so auf einen Verdacht machen, wo auch andere Differentialdiagnosen durchaus in Frage kommen können.
Alles klar, okay. Also das Banwart-Syndrom, das haben wir jetzt ja gerade gehört, ist das häufig bei Erwachsenen. Bei Kindern steht ja häufiger eher die lymphozytäre Meningitis im Vordergrund. Ne? Wie präsentiert sich die?
Ja, vor allem Kopfschmerzen, Übelkeit. Es kann auch zu Lichtscheu kommen, aber da sehen wir dann auch durchaus so Allgemeinsymptome wie eben Krankheitsgefühl oder auch Fieber ist damit assoziiert. Also im Grunde wie eine Meningitis, aber eben nicht so wie die typische bakterielle Meningitis durch Meningokokken oder Pneumokokken, die so ein fodroyanten, in Stunden verlaufendes Bild ergibt, sondern auch hier wieder so das schleichende, nicht so per akute, sondern eher subakut bis ja latent sich entwickelnde Bild.
Das ist ja dann gar nicht so leicht zu unterscheiden von der FSME, ne? Da haben wir ja gehört, dass die Meningitis, bei denen die Symptome zeigen, ja dann das häufigste Symptom ist.
Ja, aber es gibt schon eine Tendenz, die man da sagen kann. Also die FSME-Patienten wirken in aller Regel deutlich kränker, deutlich akuter erkrankt, höheres Fieber, schlimmere Kopfschmerzen. Also die Fälle, die mir so begegnet sind, würde ich sagen, da ist schon klinisch ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Also die Neuroborreliose kommt immer so ein bisschen langsam, schleichend und undramatisch daher. Klar, die nächtlichen Schmerzen sind dann schon dramatisch. Also die Patienten sind gequält, aber auch das ist etwas, wo die nicht immer sofort ins Krankenhaus geschickt werden. Ja, das sind auch Patienten, die mal 8 bis 10 Wochen eben zu Hause von einem Ambulanztermin zum nächsten überwiesen werden und erst sehr viel später dann in die Klinik kommen.
Also wenn wir jetzt eine Serologie machen, diagnostisch bei unserer Patientin, sehen wir dann zwingend Antikörper in diesem Stadium?
Bei der Facialisparese sind wir jetzt wieder, ne?
Ja, sagen wir, wir haben diese Patientin mit Bunward-Syndrom.
In der Regel sehen Sie Antikörper bei einer Neuroborreliose im peripheren Blut. Und im ganz frühen Stadium, also wenn die sehr früh erst ausgebrochen ist, kann es mal sein, dass das noch so eine Zwischenphase ist und sich die systemische Immunreaktion noch nicht so ausgebildet hat, dass Sie das im Test erkennen können. Und da müssen Sie von der Anamnese ausgehend dann überlegen, ob Sie kalkuliert antibiotisch behandeln. Hier können Sie aber nach 2, 3 Wochen auf jeden Fall dann eine Serokonversion erkennen. Also Sie können das dann diagnostizieren. Also wenn Antikörper da sind, dann guckt man, ob man eine intrathekale Antikörpersynthese hat. Die ist auch zeitabhängig, kann am Anfang auch noch fehlen. Bei einer Zellzahlerhöhung und Antikörper im Blut, also im Serum, würde ich auch ohne eine intrathekale Antikörperproduktion im Liquor zur Antibiotikabehandlung dringend raten. Also die ist indiziert. Und die Definition der gesicherten Lyme-Borreliose ist eben passende Klinik, Zellzahlerhöhung, im Liquor in der Regel auch Eiweißerhöhung und intrathekale Antikörperproduktion. Und da sprechen wir von der gesicherten Neuroborreliose. Aber auch bei der wahrscheinlichen Neuroborreliose, die erfüllt eigentlich dieselben Kriterien. Sie haben nur noch nicht die Antikörperproduktion intrathekal im Nervenwasser nachgewiesen, also autochton im Nervenwasser. Da würde man auch eine zwingende Behandlungsindikation sehen.
Jetzt haben Sie den Liquor schon angesprochen. Wann würden Sie den konkret machen? Bei Bunward-Symptomen oder?
Unbedingt. Also bei allen Symptomen, und das sind Bunward-Syndrom und periphere Facialisparese, würde ich eine Liquor-Untersuchung machen, um eben eine Neuroborreliose entweder nachzuweisen oder abzugrenzen, ja.
Also wir haben eine Pleozytose, haben Sie gesagt?
Ja, eine Zellzahlvermehrung im Liquor, ne?
Genau, wir haben diese intrathekale Antikörperproduktion,
ja.
Dann das Gesamtprotein ist erhöht, richtig?
In der Regel, aber das kann auch hinterherhinken. Also wichtig ist die Zellzahlerhöhung. Ne?
Okay, und ohne Zellzahlerhöhung keine Neuroborreliose?
Ja, auch das muss man relativieren. Auch hier in der ganz frühen Phase, also Sie haben eine Facialisparese, ne? Wir gehen dann von der axonalen Entlangwanderung an den Axonen der Borrelien aus und es ist noch nicht eben zur inflammatorischen Liquorantwort gekommen. Und da würde man in der Frühphase, wenn jemand einen Zeckenstich hatte und entwickelt dann eine Facialisparese und kann Ihnen das so erzählen und das ist zeitlich in plausiblen Intervallen, dann würde ich im Zweifel sogar vorübergehend mal ohne nachgewiesene Pleozytose oder ohne nachgewiesene Antikörperproduktion oder ohne eben entsprechenden serologischen Befund auch eine kalkulierte Antibiotikagabe machen.
Alles klar. Und dann gibt's ja noch dieses Chemokin CXCL13. Das ist ja ein Wert, der jetzt vielleicht nicht allen geläufig ist, der aber in der Borreliose-Diagnostik eine immer wichtigere Rolle spielt.
Jein. Also CXCL13 im Liquor, ne? Das ist ein B-Zell-Marker, also der repräsentiert die B-Zell-Aktivierung. Und den kann man tatsächlich bestimmen. Und der steigt bei der Neuroborreliose enorm hoch an. Und der hilft diagnostisch tatsächlich weiter. Ich bin aber der Meinung, dass man ihn bei den meisten Fällen nicht braucht. Also wenn Sie Antikörper haben und eine Pleozytose und eine passende Klinik, brauchen Sie kein CXCL13. Wenn Sie aber mal eine untypische Situation haben, also dass ein Patient eine frühe, ganz frühe mögliche Neuroborreliose hat und die Zellen sind noch nicht erhöht, dann kann das natürlich hilfreich sein. Man muss wissen, dass CXCL13 ist nicht spezifisch für die Borreliose. Das kann auch bei anderen Erkrankungen, wo B-Zell-Aktivierungen eine Rolle spielen, erhöht sein. Also es gibt im Zusammenhang mit der Syphilis, die ja auch durch Spirochäten verursacht wird, kann es erhöht sein. Es kann auch bei lymphoproliferativen Erkrankungen, die den Liquorraum mit betreffen, erhöht sein. Also das muss man wissen. Es ist hilfreich, aber nach meiner Einschätzung für die meisten Fälle nicht erforderlich.
Dann ist ja auch das Herz häufig betroffen, auch in diesem zweiten Stadium, die Lyme-Carditis. Was gibt es da zu wissen?
Das ist zum Glück sehr, sehr selten. Und da kann es durch Herzrhythmusstörungen tatsächlich auch, also das ist eine der wenigen lebensbedrohlichen Manifestationen, die Lyme-Carditis, aber extrem, zum Glück extrem selten.
Selten, aber gefährlich. Vielleicht hier noch eine Frage zur Risikoeinschätzung. Insbesondere, wann sollte ich Patienten ins Krankenhaus überweisen? Gehen wir nochmal zurück zu unserer Patientin mit dem Bunward-Syndrom. Sagen wir, die sitzt jetzt vor uns, hat diese beidseitige Facialis-Parese, hat diese heftigen Schmerzen und eben auch noch Extremitäten-Paresen. Das wäre ja jetzt ein ziemlich krasser Befund, wenn wir die Patientin jetzt so vor uns sitzen sehen würden. Wäre da eine Krankenhauseinweisung zwingend notwendig?
Ja, das würde ich davon abhängig machen, wie stark die betroffen ist. Bei Paresen, und die sind ja auch meist so stark schmerzgeplagt zunächst, und da muss ja auch eine gewisse Differentialdiagnostik zu Beginn erfolgen. Sind das Patienten, die häufig stationär sind und die wir dann auch zumindest über einige Tage auch stationär antibiotisch behandeln? Zwingend ist es nicht. Also wenn jemand gut klarkommt, könnte man auch oral das ambulant behandeln. In der Regel wird bei Paresen allerdings stationär behandelt, weil sie dann natürlich auch die Möglichkeit haben, begleitende Physiotherapie zu machen und dann auch gegebenenfalls eine Rehabilitationsbehandlung anzumelden und so weiter. Das ist häufig dann doch ein Verlauf, der stationär behandelt wird. Das ist richtig.
Wie wichtig ist die Physio bei Neuroborreliose?
Je nach Krankheitsbild. Wenn Sie ausgeprägte Paresen haben, ist es ganz wichtig, dass Sie Physiotherapie machen. Und dann bin ich auch dafür, dass die Leute eine Reha machen, entweder ambulant oder stationär. Auch da wieder je nach Ausprägung der Symptome, weil natürlich das Auftrainieren der geschwächten Muskeln unter eben therapeutischer Anleitung sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf.
Ich hätte noch eine Rückfrage zur Krankenhauseinweisung. Jetzt haben wir schon gehört, bei Bunward-Syndrom kann sie erfolgen, muss aber nicht. Eine Physio wäre sinnvoll. Paresen sollten abgeklärt werden. Gibt es denn harte Kriterien, wo Sie sagen, wenn das vorliegt, dann muss ich eine betroffene Person ins Krankenhaus überweisen?
Ja, bei Schmerzen, die man ambulant schwer beherrschen kann. Und das Zweite sind eben die Paresen. Wenn einer dann eine schwere Gangstörung hat oder eingeschränkt in der Versorgung ist, weil Paresen aufgetreten sind, dann sind das schon Gründe, den Patienten stationär zu behandeln.
Was hilft denn gegen diese starken radikulären Schmerzen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Antibiotika-Behandlung innerhalb weniger Tage zur ersten Linderung führt und tatsächlich besser ist als Schmerzmittel für diese Patienten. Also natürlich gibt man dann auch, wenn es gar nicht mehr auszuhalten ist, Opiate oder auch nervenmembranstabilisierende Substanzen wie Gabapentin oder Pregabalin oder in Einzelfällen auch Carbamazepin. Das hilft tatsächlich in Einzelfällen besser als die klassischen Schmerzmittel. Aber wie gesagt, meistens, wenn wir mit den Antibiotika dann anfangen, ist es anders als bei der Zosterneuralgie, die da viel hartnäckiger sein kann, sehen wir doch schon innerhalb von einigen Tagen eine Verbesserung der Schmerzsymptome.
Alles klar. Bevor wir jetzt zur späten disseminierten Infektion kommen, können Sie uns eine zeitliche Einordnung geben? Was heißt denn überhaupt früh und was heißt spät bei der Borreliose?
Naja, 1-2 geht über Tage bis wenige Wochen. Natürlich können Sie auch, wenn ein Bunward-Syndrom übersehen wird und der Patient jetzt nicht die richtigen Ärzte aufsucht, die die richtige Diagnose stellen, kann sich das auch länger hinziehen. Aber bei Stadium 3 sehen wir eben Verläufe, die sehr, sehr langsam schleichend sind und über Monate und sogar über Jahre gehen können. Und wir vermeiden deshalb den Begriff chronisch, was man früher gesagt hat, chronische Neuroborreliose, ja, oder auch chronische Lyme-Arthritis, das vermeiden wir deshalb, weil der Begriff chronisch impliziert ja, dass die Erkrankung nicht mehr zu therapieren ist, also nicht beendet werden kann. Wie bei der Multiplen Sklerose, wenn Sie die Diagnose einmal gestellt haben, dann haben Sie eine chronische Krankheit. Die Diagnose werde ich nicht mehr los, ja, ob ich die Krankheit stabil kriege oder nicht. Hier ist es so, auch bei den späten Formen der Lyme-Borreliose, bei den späten Manifestationen können wir den Erreger eliminieren. Hier kann es aber sein, dass die Krankheit so fortgeschritten ist, dass zum Beispiel Nervengewebe in dem Umfang geschädigt wurde, dass es hier nicht mehr zu einer vollständigen Erholung kommt. Das gibt es durchaus. Also dass eine Rückenmarksentzündung oder auch eine Gehirnentzündung einfach Schäden hinterlässt, die ja zu Residualsymptomen führen, wie man so schön sagt.
Dann gehen wir rein ins Stadium 3, in diese später disseminierte Infektion. Auch da haben wir wieder verschiedene Manifestationsformen. Einmal in den Gelenken kommt es zur Lyme-Arthritis. Dann gibt es eine Hautmanifestation wieder, die Acrodermatitis chronica atrophicans, auch Herxheimer genannt, und die späte Neuroborreliose. Die wollen wir uns zuerst anschauen. Was sehen wir da für Symptome?
Ja, ein charakteristisches Bild ist es eine Rückenmarksentzündung. Ne? Also es hat eine gewisse Ähnlichkeit wie die primär chronisch progrediente Multiple Sklerose. Also es geht über Monate, die Patienten entwickeln eine Spastik. Die haben jetzt in diesem späten Stadium gar nicht mehr so ausgeprägte Schmerzen, sondern es kommt zu einer schleichenden Gangverschlechterung mit zunehmenden spastischen Paresen, mit Blasenstörungen. Und wenn das Gehirn betroffen ist, kann es auch zu psychiatrischen Symptomen kommen. Es kann zu Hörstörungen kommen. Es kann zu Kleinhirn, also zur Störung der geordneten Bewegungsabläufe kommen. Es kann sogar zu epileptischen Anfällen kommen. Also es kann dazu eine Vielzahl von Symptomen kommen. Wobei so diese schleichende, zunehmende, beinbetonte Tetraparese als Ausdruck der Rückenmarksentzündung häufig im Vordergrund steht. Und das sind eben Krankheitsbilder, die dann auch, weil sie eben nicht mehr so dieses verbreitete klinische Bild, das man mit der Neuroborreliose assoziiert, entsprechen, sondern eine ganz große Zahl von Differentialdiagnosen. Die häufigsten Differentialdiagnosen bei älteren Menschen ist sicher die Zervikalkanalstenose, also wenn jetzt kein enzephalitisches Bild dabei ist. Und bei jüngeren Menschen ist es auch die primär chronisch progrediente MS. Ja. Und da habe ich schon Fälle in alle Richtungen gesehen, dass das verwechselt wurde. Und zum Glück kann man hier noch sagen, die Diagnose ist auch in diesen Fällen eindeutig zu stellen. Also im Nervenwasser finde ich eindeutige Zeichen mit Pleozytose. Wenn das Nervenwasser normal ist, dann haben Sie keine späte Neuroborreliose vorliegen. Das kann man so deutlich sagen, so kategorisch sagen. Also Sie haben ein deutlich infiziertes Nervenwasser mit einer sehr deutlichen Antikörperproduktion im Nervenwasser, eine Pleozytose, die gar nicht mehr so ganz ausgeprägt sein muss, aber Sie erkennen das im Grunde sofort. Und auch die gute Nachricht ist, auch in diesem Stadium ist eine dreiwöchige Antibiotika-Behandlung in der Regel ausreichend, um die Infektion zu stoppen, die Erreger zu eliminieren. Und es kann eben jetzt sein, dass hier Defekte vorliegen, die nicht mehr reversibel sind. Und dann kommt die Krankheit zum Stillstand, aber die Patienten erholen sich nicht vollständig. Und das ist natürlich eine gravierende Erkrankung, die mit dauerhaften Behinderungen einhergehen kann und extrem ernst zu nehmen ist.
Und im Stadium der frühen Neuroinfektion, da haben wir noch gute Ergebnisse. Da können sich die...
Ja, also da haben wir residuelle Störungen sehr, sehr selten. Oder selten, ich sag mal selten.
Viel häufiger ist ja die Lyme-Arthritis und ne, diese Acrodermatitis chronica atrophicans. Könnten Sie uns da nochmal kurz erklären, wie sieht das aus, wie häufig ist das?
Also die gesamten Spätmanifestationen der Lyme-Borreliose sind zum Glück selten und werden nach meinem Eindruck auch immer seltener, weil das Wissen über die Lyme-Borreliose zum Glück immer mehr verbreitet ist, die Erfahrung mit der Erkrankung immer größer werden und dadurch auch frühzeitig die richtigen Behandlungen stattfinden. Also wir sprechen hier von 3 bis maximal 5% aller Lyme-Borreliose-Manifestationen, die späte Stadien betreffen. Und da kann natürlich auch das Gelenk, also die Arthritis gemeint sein, also die kann da auftreten, also eine Lyme-Arthritis. Das bedeutet, dass das Gelenk geschwollen ist, schmerzt, typischerweise nicht gerötet ist. Das ist ein ganz charakteristisches Bild. Und hier bin ich auch der Meinung, eine Lyme-Arthritis sollte fachärztlicherseits durch einen Rheumatologen behandelt werden, weil ja auch Autoimmunerkrankungen zu ähnlichen Bildern führen können. Also das ist sicher keine Blickdiagnose und wie gesagt, ist aus meiner Sicht eine fachärztliche Einschätzung notwendig. Dasselbe gilt für die späte Hautmanifestation, die Acrodermatitis chronica atrophicans, die eben zu einer atrophischen Störung der Haut, Lividenverfärbung, pergamentartige Veränderung der Haut führt, die auch über viele, viele Monate oder Jahre sich entwickeln kann. Und auch hier bei den Hautmanifestationen sehen Sie nicht typischerweise eine komplette Remission nach Behandlung. Für beide Erkrankungen gilt natürlich, dass sie den Verlauf stoppen können.
Auch da haben wir schöne Bilder bei uns im Amboss-Kapitel, unter anderem einen MRT-Befund einer Synovialitis im Kniegelenk bei Borreliose. Und wir haben auch ein Foto dieser fibroiden Knoten, die man im Rahmen einer Acrodermatitis chronica atrophicans sehen kann. In diesem Fall bei uns ist das am Ellbogengelenk. Hier auch ein Link in den Shownotes. Jetzt noch eine Frage zur Therapie. Was mache ich wieder? Antibiotika, Doxycyclin, Ceftriaxon, mache ich das oral oder IV?
Wir haben also keine Hinweise, dass die orale Behandlung schlechter ist als die intravenöse Behandlung. Wobei es die Studien, die es dazu gibt, sich allein schon aufgrund von Häufigkeiten meistens auf die frühe Lyme-Borreliose beziehen. Das muss man gerechterweise dazu sagen. Also gerade die späten Fälle ist es so, dass wir meistens so eine ausgeprägte Klinik haben, die Patienten sowieso stationär sind, weil ein komplexes Krankheitsbild abgeklärt werden sollte, dass wir die dann eine Zeit lang zumindest IV behandeln und dann auch diese Behandlung zum Beispiel, wenn jemand eine schwere spastische Parese hat, auch in der Reha fortsetzen.
Wenn man dann therapiert antibiotisch, ist ja die Jahresch-Herxheimer-Reaktion beschrieben, also eine Entzündungsreaktion, eine akute systemische Entzündungsreaktion nach Antibiotikagabe, weil eben das Antibiotikum funktioniert und dann durch den Zerfall der Bakterien Endotoxine freigesetzt werden im großen Maß und es dann eben zu dieser wirklich heftigen Komplikation kommen kann mit Schüttelfrost, Fieber, Tachykardie, Blutdruckanstieg, manchmal auch zerebralen Krampfanfällen. Wie relevant ist das für die Therapie bei Lyme-Borreliose?
Ich habe die noch nie gesehen. Ich warne meine Assistenten immer so ein bisschen davor, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Okay, weil in der Literatur sind ja Zahlen bis 8% bei Therapie der Lyme-Borreliose beschrieben. Dann deckt sich das also jetzt zumindest nicht mit Ihren klinischen Erfahrungen. Ich hätte noch eine Frage und zwar zum PTLDS, zum Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, auf Deutsch auch oft Post-Borreliose-Syndrom genannt. Wenn man das mal eingibt im Internet in der Suchmaschine, dann stößt man auf ganz verschiedene Informationen. Könnten Sie dieses Syndrom für uns einmal einordnen, bitte?
Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil wir sprechen hier von einer Erkrankung, die sich klinisch manifestiert durch sehr, sehr unspezifische Beschwerden. Ja, Gelenkschmerzen, aber nicht jetzt in einem Gelenk fokussiert mit Schwellung, sondern an verschiedenen Gelenken. Das ist chronische Erschöpfung, also Chronic Fatigue Syndrom. Das sind Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzenneigung, Fibromyalgieartige Beschwerden, Abgeschlagenheit, auch Stimmungsbeeinträchtigungen kommen damit rein. Also ein sehr, sehr buntes Bild, das von seiner klinischen Konstellation nicht gut definiert ist. Es ist sozusagen als Begriff mal definiert worden, indem man sagt, es muss eine gesicherte Borreliose vorgelegen haben, die muss leitliniengerecht auch antibiotisch therapiert worden sein und es muss sozusagen noch 6 Monate nach der ausgeheilten Borreliose bestehen und die Differentialdiagnostik muss ausreichend sozusagen keine andere Ursache für die Beschwerden erbracht haben. Das bedeutet aber letztendlich, dass dadurch natürlich nicht garantiert ist, dass es wirklich durch die Borreliose kommt. Das ist ein ganz umstrittenes Krankheitsbild. In einzelnen Fällen mag es das geben. In der Häufigkeit der Beachtung inzwischen so ein bisschen durch das Post-Covid-Syndrom abgelöst. Es gibt auch Leute, die sagen, da gibt es doch Parallelen irgendwo, dass es irgendwo was im Immunsystem in Gang gesetzt hat, im Zusammenhang mit der Abwehr der Spirochäten entstanden ist und was jetzt da so einen schwelenden Prozess hervorruft. Wir müssen sagen, dass sowohl epidemiologische Studien auch pathophysiologische Überlegungen bisher hier keine eindeutige Entität oder keinen gesicherten Zusammenhang herstellen konnten. Man sollte trotzdem natürlich die Möglichkeit jetzt nicht von vornherein außer Acht lassen, dass es sowas geben könnte, Aber aus meiner Sicht wird das weitaus zu häufig diagnostiziert, als dass es nach meinem Eindruck der Realität entspricht. Die Häufigkeiten nach einer Borreliose werden mit 6-20%, nach einer Neuroborreliose sogar mit 5-50% angegeben. Das sind sicher Zahlen, die im oberen Bereich weitaus zu hoch angesiedelt sind. Was aber das Wichtigste ist in dieser Situation, ist, dass man eine sehr, sehr ausführliche und genaue Differentialdiagnostik macht. Dazu gehört für mich auch eine psychosomatisch-psychiatrische Exploration, wobei man gleich dazu sagen muss, wir wollen die Patienten nicht in diese Ecke stellen und sagen, die haben alle ein nicht organisches Problem oder eine unterlagerte Depression. So, ich habe also in meiner Sprechstunde schon ganz vielfältige andere Ursachen gefunden, wenn man genau hinguckt, für Patienten, die unspezifische Beschwerden oder anhaltende Beschwerden gehabt haben im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Borreliose.
Was könnte das dann zum Beispiel sein?
Also ich habe schon ein, zweimal gesehen, dass es ein ganz frühes Stadium eines Parkinsons war. Das war jemand, der hatte dann unspezifische Beschwerden. Und dann macht einer die Borrelien-Serologie und dann wird überlegt, ob das nicht einen kausalen Zusammenhang haben könnte. Und wenn Sie an die Seroprävalenzdaten von bis zu 20% denken und in berufsexponierten Personen gibt es sogar Studien, die Seroprävalenzdaten von weit über 50% gezeigt haben. Also das sind dann Leute wie Landwirte oder Forstwirte, die ganz viele Zeckenstiche bekommen können. Dann sehen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit einer Kausalität in diesen Fällen gering ist. Also wichtigstes Vorgehen beim PTLDS, eine sehr, sehr genaue Differentialdiagnostik. Und wenn dann da nichts rauskommt, also eine gezielte Therapie oder eine kausale Therapie gibt es nicht, da muss man halt symptomatisch behandeln, je nachdem, was da im Vordergrund an Beschwerden steht. Und die wichtigste Nachricht, und das haben wir jetzt auch im Rahmen der Neuauflage der Leitlinie Neuroborreliose nochmal sehr hervorgehoben, ist, dass wiederholte Antibiotikagaben in diesen Fällen überhaupt nichts helfen. Also es gibt Foren und es gibt auch Gruppen von Personen, die sich mit dieser Materie befassen, die sagen, das sind latente chronische Infektionen, die wir mit unseren Methoden der normalen mikrobiologischen Diagnostik und serologischen Diagnostik und Immundiagnostik nicht richtig erfassen können. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die Erreger sich sozusagen in immungeschützten Bereichen wie Knorpelgewebe oder auch das ZNS ist ja auch im Grunde ein etwas immunabgeschirmter Bereich, dass die sich da verstecken können und auch ihre Form verändern können, Spheroblasten bilden können und dann sich dem Immunsystem entziehen, phasenweise. Und wenn es zur Antibiotikabehandlung kommt, eben diese überstehen, weil sie in diesen Persisterformen gar keinen Stoffwechsel aufweisen und damit auch nicht angreifbar sind. Also das ist alles, kann man sagen, im Grunde widerlegt. Wir haben auch eine systematische Literaturanalyse vorgenommen für die Leitlinie und da gibt es sehr, sehr gute Studien mit Klasse 1a-Evidenz, die gezeigt haben, dass bei Krankheitsbildern, wo dieses Post-Treatment Lyme Disease-Syndrom untersucht wurde, dass da wiederholte Antibiotikagaben überhaupt nichts bringen, sondern gefährlich sind und das Risiko von Nebenwirkungen beinhalten. Also es handelt sich hier nicht um eine chronische Infektion und die Lyme-Borreliose klinisch zu diagnostizieren ist in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut möglich. Und das, was da so an Graubereich beschrieben wird und wo auch zum Teil Ängste bei Patienten entstehen können, das ist die absolute Rarität. Es ist natürlich wichtig, jemand, der eine späte Lyme-Borreliose hat, dass die erkannt wird. Und ich will das Ganze nicht bagatellisieren. Also ich kenne eben Fälle, die irreversible Schäden haben und sich davon nicht mehr erholt haben. Aber das ist zum Glück eine ganz, ganz kleine Zahl. Und in den allermeisten Fällen kann man sowohl in der Dermatologie als auch in der Rheumatologie und in der Neurologie die Lyme-Borreliose eindeutig erkennen und behandeln und zum Stoppen bringen. Damit ist sie dann auch vorbei.
Also auch die Serologie eigentlich wirklich nur bei einem begründeten klinischen Verdacht.
Das ist das Wesentliche, nicht? Dass Sie eine Serologie dann machen, wenn Sie eine typische Klinik haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen positiven Befund erwischen, der mit der Klinik nichts zu tun hat, extrem hoch ist.
Sie sagten ja vorhin, es gäbe einige, die sich mit PTLDS besonders beschäftigen. Das ist ja unter anderem die Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V., die auch eigene Leitlinien herausgibt. Darin werden ja dann zum Teil Antibiotika-Regime von 3 Monaten und mehr empfohlen. Wie bewerten Sie die Deutsche Borreliose-Gesellschaft und ihre Leitlinien?
Also ich möchte jetzt nicht die Deutsche Borreliose-Gesellschaft pauschal bewerten, weil da sicher auch wahrscheinlich Ärzte auch drin sind, die vielleicht richtige Sachen machen. Das, was Sie ansprechen, Langzeitantibiotika-Gaben oder wiederholte Antibiotika-Gaben oder auch die Vorstellung, die dort verbreitet wird, dass es eine Lyme-Borreliose geben kann ohne positive Serologie, und zwar nicht nur in der Frühphase, wie ich das vorhin skizziert habe, sondern über längere Verläufe, das ist patientengefährdend. Das ist abzulehnen. Und da müssen wir ganz klar sagen, dass das nicht zu empfehlen ist. Ganz im Gegenteil, das richtet Schaden an.
Teilweise werden ja solche Antibiotikatherapien auch bei negativen Antikörpertitern im Serum gegeben, nämlich wenn der Lymphozytentransformationstest, kurz LTT, positiv ist. Sie haben es ja schon vorhin ein bisschen angerissen. Was ist das für ein Test?
Ja, das ist ein Test, wo Sie sozusagen Lymphozyten von Patienten nehmen und diese Lymphozyten dann Borrelien-Antigenen aussetzen und dann gucken, wie die reagieren, ob die sozusagen dann entzündliche Aktivität zeigen. Sie messen dann bestimmte Zytokine, ob die dann entstehen, ja, oder bestimmte Aktivitäten der Zellen, immunologische Aktivität. Und dieser Test ist zur Diagnose einer Lyme-Borreliose nicht geeignet und nicht zu empfehlen. Und schon gar nicht sollte er verwendet werden, um eine Therapie darauf zu begründen, sondern wir können ganz klar sagen, die Lyme-Borreliose muss anhand der Klinik und ergänzend der Serologie und im Falle der Neuroborreliose ergänzt durch die Liquoruntersuchung diagnostiziert werden. Also in der Hautklinik spielt dann natürlich bei der ACA, Acrodermatitis chronica atrophicans, kann natürlich die Hautbiopsie eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Oder auch bei der Lyme-Arthritis kann zum Beispiel der Erregernachweis mittels PCR, Polymerase-Kettenreaktion, im Gelenkputrat eine Rolle spielen. Also es gibt da schon noch auch Möglichkeiten, im Gewebe eindeutige Nachweise zu führen. Aber der Lymphozytentransformationstest ist zur Diagnose der Lyme-Borreliose nicht geeignet.
Sie haben jetzt Internetforen angesprochen, wo sich Menschen austauschen, Menschen, die davon ausgehen, PTLDS zu haben. Da ist ja häufig eine große Skepsis gegenüber der Schulmedizin. Man geht davon aus, dass dort die Borreliose nicht richtig erkannt und behandelt werden kann. Wie gelingt es uns, da Vertrauen zurückzugewinnen?
Ja, ich denke, indem man nicht pauschalisiert. Das sind ja Patienten, die haben Beschwerden. Und das muss man ernst nehmen. Wir sollten Polarisierung vermeiden und wir sollten da irgendwie ein kategorisches Vorgehen oder beurteilen, also sollten uns damit zurückhalten. Ich denke, in diesen Fällen muss man den Patienten sagen, es muss wirklich alles getan werden, um Differentialdiagnostik zu betreiben und sich genau anzugucken, was liegt an Beschwerden vor und welche Gründe gibt es, hier an eine Lyme-Borreliose oder Lyme-Ätiologie zu denken, wie ist das begründet, wie ist das untermauert. Und hier aufgrund von irgendwelchen Verdachtsmomenten wiederholte Antibiotika zu geben, das ist ein Fehler. Und das löst auch das Problem dieser Patienten nicht. Und das, was wir gesehen haben oder was ich sehe, ist so vielfältig in der, ja, im klinischen Spektrum. Ja, also ich hatte eine Patientin, die ist monatelang wegen einer Lyme-Arthritis mit Antibiotika behandelt wurde, hatte am Ende einen Meniskusschaden. Ja. Also umgekehrt hatte einer eine Lyme-Arthritis und ist 2-mal am Knie operiert worden. Also man muss einfach wirklich genau hingucken. Da kommt man nicht drum rum. Und was eben wichtig ist, dass man nicht ungeprüfte medizinische Tests herangibt. Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Testverfahren, die vermeintlich eine Lyme-Borreliose, die Diagnose einer Lyme-Borreliose unterstützen können. Das muss man einfach ganz klar sagen, das sollte man nicht machen.
Haben wir auch eine Liste zu bei uns im Amboss-Kapitel. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten von den eigentlich nicht evidenzbasierten Testverfahren, weil die einem ja manchmal dann gar nicht geläufig sind.
Ja, und wir haben auch die Liste auch in der Leitlinie der DGN, haben wir die auch. Da kann jeder tatsächlich nachgucken, welche Tests das sind. Die sind da alle aufgeführt und da steht auch genau drin, wann man welchen Test machen kann.
Dann setzen wir auch da einen Link in die Shownotes. Ich fasse die wichtigsten Infos des heutigen Podcasts nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Die Borreliose wird durch den Spirochäten Borrelia burgdorferi ausgelöst. Der Übertragungsweg läuft über Zecken. Borrelien haben insgesamt einen langsamen Generationszyklus, deswegen verläuft die Erkrankung klinisch träge. Man unterscheidet klinisch eine frühe von einer späten Krankheitsphase. Die akademische Stadieneinteilung spielt dabei klinisch immer weniger eine Rolle, ist aber aus didaktischen Gründen weiterhin praktisch. Im Stadium 1, dem Stadium der lokalen Frühmanifestation, da fällt vor allem das Erythema migrans auf, die Wanderröte, die sich von der Einstichstelle aus ringförmig ausbreitet. Dieser Befund ist pathognomonisch und bereits ausreichend, um die Diagnose zu stellen. Hier kann man direkt antibiotisch mit Doxycyclin oder Ceftriaxon behandeln. Außerdem sehen wir im Stadium 1 auch die Lymphadenosis cutis benigna, rötlich-bläuliche Knoten mit lokaler Lymphadenopathie, häufig in der Nähe der Einstichstelle, aber auch beispielsweise an den Ohrläppchen zu finden. Hier machen wir zusätzlich eine Borrelien-Serologie, da auch andere Krankheiten so eine Lymphadenosis auslösen könnten. Wichtig, die Serologie überhaupt immer nur machen, wenn ein begründeter klinischer Verdacht vorliegt. Bis zu 20% der Bevölkerung haben seroprävalente Antikörper. Ohne Klinik sagt uns die Serologie also wenig. Im Stadium 2, dem Stadium der disseminierten Infektion, kann es neben den Hautbefunden auch zur akuten Neuroborreliose kommen. Bei Erwachsenen sehen wir da heftige radikuläre Schmerzen, die vor allem nachts auftreten, Hirnnervenausfälle wie die beidseitige periphere Facialisparese und es kann auch zu Extremitätenparesen kommen. Diese Symptome fasst man dann unter dem Begriff Bunward-Syndrom zusammen. Hier machen wir eine Serologie und eine Liquordiagnostik und leiten ebenfalls eine antibiotische Behandlung ein. Bei Kindern ist die lymphozytäre Meningitis häufiger, die macht sich mit Kopfschmerzen und natürlich Meningismus bemerkbar. Außerdem kann es im Stadium 2 zur Lyme-Carditis kommen, die ist gefährlich, weil da lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen auftreten können. Stadium 1 und 2, das sind die frühen Formen, die machen 95% der Fälle aus. Viel seltener ist die späte Form, das Stadium 3, in dem wir die späte Neuroborreliose sehen können. Wir sehen da eine Rückenmarksentzündung, es kommt dadurch zu einer schleichenden Gangverschlechterung mit zunehmender Spastik, das steht häufig im Vordergrund. Außerdem sehen wir psychiatrische Symptome oder zum Beispiel Blasen-, Hör- und Kleinhirnstörungen. Auch hier ist eine Serologie angezeigt und eine Liquordiagnostik und Professor Rauer war da ganz klar, wenn das Nervenwasser normal ist, dann liegt keine späte Neuroborreliose vor. Weitere Manifestationen in diesem späten disseminierten Stadium sind zum Beispiel die Lyme-Arthritis und die Acrodermatitis chronica atrophicans. Insgesamt sind die aber, wie gesagt, sehr selten. Das PTLDS, das sei ja auch noch kurz erwähnt, das ist sehr unspezifisch definiert. Hier muss man auf jeden Fall eine breite Differentialdiagnostik machen, um mögliche andere Ursachen herauszufischen. Außerdem braucht es eine psychiatrisch-psychosomatische Exploration. Langzeitantibiotikagaben oder wiederholte Antibiotikagaben sind gefährlich und abzulehnen. Auch da war Professor Rauer sehr klar. So viel zu den Take-Home-Messages. Professor Rauer, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, die Lyme-Borreliose ist eine Krankheit. Ich bin der Meinung, vor der man keine Angst haben muss, weil man sie klinisch erkennen kann und diagnostizieren kann und sehr gut antibiotisch behandeln kann. Im Unterschied zur FSME, die kann ich nicht behandeln, deshalb muss man da impfen. Und es wird derzeit auch ein Impfstoff gegen Lyme-Borreliose untersucht. Wenn der dann mal auf den Markt kommt, hat man vielleicht auch die Möglichkeit, sich gegen Lyme-Borreliose zu impfen. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Aber letztendlich wirklich wichtig, die Serologie nur zu machen, wenn die Klinik passt. Und ansonsten ist das eine Erkrankung, die man gut behandeln kann.
Professor Rauer, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Und euch zu Hause auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Amboss-Podcast weiterempfehlt. Amboss kann man auch übrigens 5 Tage kostenlos ausprobieren. Das läuft dann von alleine wieder aus. Da muss man sich nirgends abmelden oder ähnliches. Und dann habt ihr 5 Tage Zugriff auf unser kompaktes und leitliniengerechtes Amboss-Wissen und könnt mal schauen, ob das was für euch ist. Alle Infos dazu, zur Amboss-Wissensplattform, zu unseren buchbaren Online-Fortbildungen und zum Amboss-Podcast finden sich wie immer unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.